Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Es rumort in Hamburg beim Spiegel. Mehrere Medien, zum Beispiel das Magazin Business Insider, berichten, dass der Spiegel-Chefredakteur Steffen Klusmann seinen Posten räumt bzw. räumen wird, wogegen sich in der Belegschaft Protest regt. Legen wir los mit diesem ersten Thema hier in Medias Res. Den Protest gegen die angebliche Ablöse haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Protestbrief an die Spiegel-Gesellschafter und die Geschäftsführung formuliert. Wir schauen nicht nur auf die Argumente, die in diesem Brief angeführt werden, sondern auch auf den etwas sonderbaren Vorgang an sich. Kollegin und Hamburg-Korrespondentin Magdalena Neubig, denn offiziell ist einerseits noch nichts bestätigt seitens des Spiegels, aber andererseits scheint die Gerüchteküche mittlerweile mehr als überzukochen. Was bedeutet dieses Schweigen, beziehungsweise wie bewerten Beobachter dieses Schweigen?
Ja, der Deutsche Journalistenverband, der hat jetzt kritisiert, dass eben diese Spekulationen über einen ja nur möglichen unfreiwilligen Abgang von Chefredakteur Klusmann, dass die dem Renommee des Spiegel schadeten. Und der Deutsche Journalistenverband mit seinem Vorsitzenden Frank Überall, die haben auch die Informationspraxis des Spiegel kritisiert und haben gesagt, dass eben ein Magazin, dessen Botschaft lautet, sagen, was ist, eben auf der anderen Seite nicht Medienanfragen einfach mit dem Hinweis abbügeln könne, dass man Gerüchte grundsätzlich nicht kommentiert. Genau das tut der Verlag aber bislang, denn bis jetzt hat er nicht bestätigt oder dementiert, ob Steffen Klusmann als Chefredakteur abgelöst werden soll.
Und das ist eben auch der Grund, weswegen wir jetzt darüber berichten. Normalerweise bei dem Informationsstand würde man ja sagen, naja, ist noch nichts in trockenen Tüchern. Aber eben deswegen, weil so viele Medien mittlerweile sich äußern, inklusive des DJV, werden wir jetzt auch diese Fragen abhandeln. Auch vor dem Hintergrund, dass ein offener Brief nun kursiert. Aber vielleicht erstmal zur Personalie. Weihen Sie uns ein nochmal für den Hintergrund. Wer ist Steffen Klusmann?
Ja, Steffen Klusmann, er ist Mitte 50, er ist ausgebildeter Wirtschaftsjournalist, hat in der Vergangenheit für die Wirtschaftswoche, auch die Financial Times Deutschland gearbeitet, als es die noch gab. Und bevor er dann 2019 Spiegel-Chefredakteur wurde, war er mehrere Jahre Chefredakteur des Manager-Magazins. Und diese Wirtschaftspublikation, die gehört eben auch zur Spiegel-Gruppe. Man muss zu Steffen Klusmann sagen, dass er den Posten des Spiegel-Chefredakteurs in schwierigen Zeiten übernommen hat. Damals wurde gerade der Skandal um Klaas Relotius bekannt. Das ist der ehemalige Spiegel-Reporter, der eben große Teile seiner Reportagen erfunden hatte. Und in diesen Zeiten hat Klusmann übernommen. Zu seinem redaktionellen Vorgehen kann ich gar nicht so viel sagen, aber man kann auf jeden Fall feststellen, dass sich die Geschäftszahlen sehen lassen. Die Spiegelgruppe hat gestern erst die Jahreszahlen für 2022 veröffentlicht und ja, daraus geht hervor, dass 2022 ein Jahresüberschuss von knapp 43 Millionen Euro erwirtschaftet wurde und der Anteil, den der Spiegel als Publikation daran hat, der ist im letzten Jahr zusätzlich gestiegen.
Das heißt, Sie sprechen es an, offenkundige Gründe für seine Entlassung oder für seine mögliche Entlassung oder den Wechsel in der Chefredaktion gibt es nicht.
Also es ist durchaus noch etwas spekulativ zu betrachten. Der Branchendienst Turi 2, der schreibt von, Zitat, erbitterten Machtkämpfen zwischen der Geschäftsführung des Spiegel und Steffen Klusmann. Und dabei soll es um die künftige Strategie des Magazins gehen. Das Medienmagazin DWDL wiederum schreibt, dass auch nicht alle Mitarbeitenden in der Redaktion mit der Arbeit von Klusmann zufrieden gewesen sein sollen. Aber man muss dazu sagen, diese Gemengelage, das kennt man auch von ehemaligen Wechseln in der Chefredaktion des Spiegels. Die sind nie geräuschlos verlaufen, wenn man an Klaus Brinkbäumer oder auch Wolfgang Büchner zurückdenkt. Was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass es besondere Eigentumsverhältnisse im Spiegelverlag gibt, da er eben über die Hälfte des Verlags der Mitarbeiter-KG gehört. Und es einfach so ist, dass mehrere Parteien beteiligt sind, auch an Personalien und die alle sich zusammen einigen müssen.
Ja, sprechen wir über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die haben nämlich, oder zumindest viele von ihnen, einen offenen Brief an die Geschäftsführung geschrieben. Was steht da drin? Was ist die Kritik?
Ja, darin kritisieren sie unter anderem, dass es für sie völlig überraschend kommt, dass eben die Chefredaktion in Frage gestellt werde. dass es auch für sie nicht ersichtlich sei, warum nun womöglich erneut ein Chefredakteur gehen sollte, anstatt dass die Geschäftsführung und die Chefredaktion eben zusammen eine gemeinsame Strategie fürs Haus erarbeiten. Außerdem, ja, merken die Mitarbeitenden in diesem Brief an, dass das Auswechseln der Chefredaktion eben keines der aktuellen Probleme lösen würde aus ihrer Sicht, sondern im Gegensatz dazu eine mehrmonatige Lähmung des ganzen Hauses zur Folge hätte. Man muss dazu aber sagen, wie viele Personen jetzt diesen Brief unterschrieben haben, das ist nicht bekannt.
Werden wir weiter beobachten, diesen Vorgang. Der Spiegel-Chefredakteur Steffen Klusmann wird möglicherweise seinen Posten räumen müssen in Hamburg beim Spiegel. Mit unserer Korrespondentin habe ich drüber gesprochen. Dankeschön, Magdalena Neubig. Deutschlandfunk, Medias Res hier. Das Schöne an privaten Medien ist ja, dass sie ohne Werbung auskommen. Dieser Satz würde absurd klingen, wenn wir uns in den Jahren 1990 oder den 2000ern befänden und mit privaten Medien nur die privaten Fernsehsender gemeint wären. Denn die sind ja gerade auf Werbung angewiesen. Heute bedeutet private Medien aber auch Netflix, Spotify Premium oder RTL Plus, die alle werbefrei streamen. Aber dennoch spielen die Werbeeinnahmen für diese Medien eine sehr große Rolle. Und wenn die wiederum sinken, die Einnahmen, dann wird es eng. Auf der Kongressmesse für Breitband und Medien in Köln diskutiert die Branche derzeit darüber, was getan werden kann in diesem Fall. Fanny Buschert mit einem Überblick.
Dass Medienkonzerne durch Werbung mal mehr und mal weniger einnehmen, ist erstmal nichts Neues. Doch seit einiger Zeit bleiben die Einnahmen kontinuierlich auf einem niedrigeren Niveau.
Das trifft vor allem traditionelle Medien wie TV-Sender und Zeitungen. Und im Digitalen sieht es etwas besser aus, aber auch hier sind längst nicht mehr die Wachstumsraten von früheren Jahren zu holen.
Sagt Timo Niemeyer vom Medienmagazin DWDL. Laut VNet, dem Verband privater Medien, gingen die Umsätze im Segment Bewegtbild und Audiowerbung im vergangenen Jahr um gute 2% zurück. Im linearen Fernsehen waren es sogar mehr als 7%. Das liegt unter anderem daran, dass Unternehmen insgesamt weniger in Werbung investieren, sagt Journalist Timo Niemeyer.
Das hat vor allem mit dem Ukraine-Krieg zu tun und den Auswirkungen, die dieser ganze Krieg hatte. Die hohen Energiepreise und die Inflation setzen viele Unternehmen unter Druck. Und Werbeausgaben werden dann oft gerne als erstes gestrichen, weil die vermeintlich nicht so wichtig sind.
Doch Unternehmen sind beim Buchen von Werbung nicht nur zurückhaltender, weil ihnen das Geld fehlt. Durch die Digitalisierung haben Firmen mittlerweile viele verschiedene Möglichkeiten, um Werbung auszuspielen. Der klassische Werbespot im Fernsehen ist für viele Werbekunden nicht mehr unbedingt die erste Wahl, sagt der Medienökonom Björn von Rimscher.
TV-Werbung ist immer noch vergleichsweise teurer. Obwohl es ja sehr viel günstiger geworden ist, Videowerbung zu produzieren als jetzt vor 10, 20 Jahren. Aber sie ist immer noch vergleichsweise teuer. Und insofern ist es für kleinere und mittlere Unternehmen häufig einfach günstiger. Online-Werbung kann man relativ gezielt auch in der Nische werben und man kann sein Budget recht frei skalieren. Im Fernsehen hat man schnell eben sozusagen eine Einstiegshürde, wie viel man mindestens ausgeben muss.
Außerdem sei es schwieriger, TV- und Radiowerbung genau auf die Konsumentinnen und Konsumenten zuzuschneiden, so von Rimscher.
Fernsehen und Radio wissen zu wenig über ihre Rezipientinnen. Also wenn Sie Online-Werbung machen, dann können Sie über Tracking relativ viel über die potenziellen Kundinnen wissen und die Werbung sehr gezielt ausstrahlen. Fernsehwerbung wissen Sie nicht so viel.
Die Folgen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine setzen den Werbemarkt seit 2019 besonders unter Druck. Hinzu kommt, dass besonders das private Fernsehen schon seit Jahren mit sinkenden Reichweiten zu kämpfen habe, erklärt Medienexperte Timo Niemeyer. Dadurch entstehe jetzt eine Art Teufelskreis.
Sie wollen natürlich Ihr Zuschauerpublikum halten und auch neue Formate bringen. Dazu brauchen Sie Geld von den Werbekunden. Und wenn das fehlt, dann schrauben Sie vielleicht auch Ihre Projekte zurück oder fragen Sie sich, ob Sie dieses oder jene Format so umsetzen können, wie Sie es geplant haben. Und dann, wenn Sie es streichen oder kleiner fahren, dann kommen vielleicht wieder weniger Zuschauer und dann bedeutet das irgendwann auch wieder weniger Werbeeinnahmen.
Der Verband privater Medien erwartet für das Jahr 2023, dass die Werbeumsätze der Audio- und audiovisuellen Medien wieder leicht steigen. Doch auch wenn sich der Markt erholen und Unternehmen wieder mehr in Werbung investieren sollten, so wie in der Vorkrisenzeit, wird es laut Medienökonom von Rimscher wahrscheinlich nicht wieder werden.
Insofern ist es sicher ein schmerzhafter Prozess, weil wenn man über Jahrzehnte sich eigentlich ja nur mittelbar um die Rezipienten gekümmert hat, weil eigentlich das Geld kam immer von der Werbung, dann heißt das eine Umorientierung.
Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass sich TV-Anbieter in Zukunft genauer mit ihrem Publikum beschäftigen, um gezielt geschaltete Werbung zu ermöglichen und wieder mehr Neukunden anzulocken. Eine andere Form der Umorientierung ist laut Timo Niemeyer von DWDL allerdings jetzt schon deutlich spürbar. Die Medienkonzerne wollen Kosten sparen.
Jetzt haben viele Konzerne einen Stellenabbau angekündigt, darunter auch ProSieben Sat.1 und RTL Deutschland. Hier und da weiß man noch nicht, wie groß der ausfallen wird, aber es wird definitiv einen Stellenabbau geben.
Timo Niemeyer vom Mediendienst DWDL. So eine neue Ausgabe unserer kleinen sprachpedantischen Rubrik. Denn, das wissen Sie, Sprache ist im Journalismus ein nicht unwichtiges Medium. Umso ärgerlicher, wenn das Gemeinte mit dem Gesagten aus Vereinfachungsgründen irgendwie so gar nicht mehr übereinstimmt. Wir hätten da mal wieder ein aktuelles Beispiel.
Medias Res.
Am Sonntag wird in der Türkei gewählt. Eine Wahl, die auch hier in Hamburg die türkischstämmige Gemeinschaft polarisiert.
Chinas Staats- und Parteiführung reagiert auf den Aktivismus des türkischstämmigen US-Basketballstars wie in solchen Fällen immer.
Zudem hätten die Ermittler sich gezielt auf türkischstämmige Anwälte konzentriert.
Insgesamt wohnen 8 türkischstämmige Seniorinnen und Senioren in einem Mehrfamilienhaus.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
Wenn es um Menschen mit Wurzeln in der Türkei geht, heißt es in Medien oft, dass diese türkischstämmig seien. Der Begriff soll nicht nur Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit in Deutschland umfassen, sondern auch alle mit deutscher Staatsangehörigkeit, wenn sie oder ihre Vorfahren früher mal die türkische hatten. Dabei schließt der Begriff all diejenigen aus, die sich nicht als ethnische Türken sehen, weil sie einer Minderheit angehören, etwa den Kurden, Aleviten oder Armeniern. Diese mögen sich zwar als Teil des türkischen Staats sehen, fühlen sich aber kurdisch, alevitisch oder armenisch, nicht unbedingt türkisch. Wenn Medien also tatsächlich alle Menschen mit Wurzeln in der Türkei meinen, verwenden sie immer öfter den Begriff türkeistämmig. Türkeistämmig betont nicht die ethnische Herkunft, sondern die nationale. Aber wenn es darum geht, wer in Deutschland an türkischen Wahlen teilnehmen darf, passt nicht mal dieser Begriff. Denn Türkeistämmige mit rein deutscher Nationalität dürfen nicht wählen. Wenn Medien diese Gruppe benennen wollen, geht es kürzer. Menschen mit türkischem Pass.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
Von Stefan Fries. Nicht weniger als ein freiheitliches und vor allem demokratisches Land sollte aus dem Sudan werden, als der autoritäre Machthaber Omar al-Bashir gestürzt wurde durch einen Putsch. 4 Jahre ist das her. Aber aus der geplanten Revolution ist bekanntlich nichts geworden. Die beiden Generäle, die damals das Regime abgelöst haben mit ihrem Gefolge, die sind ihrerseits zu Gegnern geworden. Auf der einen Seite General Fatah al-Burhan als Oberbefehlshaber der sudanesischen Armee und auf der anderen Seite dessen Stellvertreter Mohamed Hamdan Dagalo. Der Krieg, den die beiden verantworten, der hat bislang mehr als 700 Menschen getötet. Millionen sind auf der Flucht. Und wie in jedem Krieg spielen auch in diesem mediale Desinformationskampagnen eine Rolle. Wir schauen ja immer mal wieder gerade auf die afrikanischen Länder. Denn gerade die sind Opfer globaler Player, die mit Desinformation eigene Ziele verfolgen. Und wenn es nicht China ist, das versucht Einfluss zu nehmen, dann ist es genau Russland. Warum gerade der Sudan interessant ist für Putin, darüber habe ich mit der Journalistin und Sudan-Kennerin Selma Badawi gesprochen. Aktuell ist sie im Libanon, dort habe ich sie vor der Sendung per Leitung erreicht und ich habe sie gefragt, um welche Formen der Desinformationen es hier geht.
Es handelt sich vor allem um Desinformationen auf Social Media. Also es geht um Diskreditierungskampagnen, Fake News, Trolle. Es geht immer darum, die Machthaber möglichst gut darzustellen. Und da wird natürlich mit verschiedenen Strategien gearbeitet. Vielleicht 2 Beispiele. Seit Beginn des Konflikts ist nach und nach ein Account auffällig geworden, der sich für die Rapid Support Forces ausgab und der dann irgendwann fälschlicherweise über den Tod des Anführers Daglo getwittert hat, und der hat fast 1 Million Aufrufe bekommen, bevor er dann entfernt wurde. Man weiß noch nicht genau, von wem dieser Post war, aber das könnte natürlich dann möglicherweise eine Aktion vom gegensätzlichen Lager von Burhan gewesen sein. Dann haben Forscher vom Digital Forensic Research Lab auch herausgefunden, dass es sehr unnatürlichen, auffälligen Datenverkehr gibt vom tatsächlichen RSF-Konto. Da gibt es auch immer wieder Posts, und das Internet war auch sehr instabil. Und es gibt also von unterschiedlichen Seiten schon eindeutige Beweise dafür, dass es Desinformationen gibt, vor allem auf Social Media, Facebook und Twitter. Aber so eine richtige kohärente Desinformationskampagne ist einfach schwer nachzuweisen, weil Desinformation ja immer erst entlarvt werden muss. Und deswegen geht man momentan davon aus, dass die Firma M-Invest dahinter steckt. Man ist aber noch dabei, das nach und nach aufzudecken.
Gut, das klingt sehr komplex. Vielleicht nochmal für den Hintergrund. RSF, das ist die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces Mohammed Hamdan Daglo. Vielleicht, genau. Sie hatten jetzt gerade eine Firma angesprochen. Können Sie mal kurz erklären, was das für eine Firma ist, die dahinter steckt?
Ja, gerne. Die Firma M-Invest ist ein russisches Unternehmen mit Sitz in Khartoum, also der Hauptstadt. Das gehört einem russischen Oligarchen, Prigozhin, der das natürlich leugnet. Aber M-Invest, und dafür gibt es mittlerweile deutliche Belege von unterschiedlichen Seiten, Medien und auch Rechercheinstituten, ist ein Tarnmantel für unter anderem die im Sudan operierenden Streitkräfte, die Söldnergruppe Wagner. Und es ist eben auch verantwortlich für die Entwicklung von Plänen für Cyberattacken bzw. Desinformationskampagnen. Und man hat das schon beobachtet seit etwa 2017, schon unter dem damaligen Präsidenten bzw. Diktator Omar al-Bashir. Und es ging vor allem dann später in der Revolution auch darum, ihn zu unterstützen, um diese Bestrebungen der Demonstranten für eine Demokratie zu unterdrücken. Und diese Firma ist eben nach wie vor Ort. Und deswegen geht man davon aus, dass sie auch momentan aktiv ist in diesem Konflikt.
Welches Interesse hat Russland am Sudan? Da geht es, ich gehe davon aus, um Geopolitik oder um Ressourcen. Beschreiben Sie das mal bitte für uns.
Es gibt seit einer Weile ein New Scramble for Africa, also ein Gedränge um den ganzen Kontinent Afrika. Und dabei spielt der Sudan natürlich auch eine wichtige Rolle, weil er ein sehr ressourcenreiches Land ist. Also es geht vor allem um wirtschaftliche Ressourcen, es geht um Bodenschätze. Der Sudan hat sehr, sehr viel Gold, aber auch andere Vorkommen wie Chrom, Silizium, Marmor, Uran. Also wirklich sehr, sehr viel, was interessant ist für andere Mächte. Dann muss man natürlich diese Desinformation auch als eine größere Softpower-Strategie sehen. Russland versucht sich auf dem ganzen afrikanischen Kontinent auszubreiten. Also in den letzten Jahren und natürlich auch in diesem Kontext der Nahosterweiterung der NATO, das Gefühl, in Europa eingeengt zu werden, hat sich Russland nach Afrika orientiert, wie auch sehr viele andere Akteure. China ist auch sehr präsent. Frankreich ist immer noch sehr präsent, die USA sind präsent. Also es geht wirklich auch um ein Kämpfen gegen andere Akteure. Man merkt, der Kontinent wird immer wichtiger, und Russland hat erkannt, gerade so eine große Macht wie China, die wird sich diesen Kontinent zu eigen machen, wenn es dort nicht auch aktiv wird. Und Desinformation ist eine der Möglichkeiten. Natürlich gehören dann eben auch noch Waffenlieferungen, Söldnertruppen und so weiter dazu.
Vielleicht schauen wir nochmal auf die politischen Hintergründe. Sie haben gerade die beiden Machthaber, die sich gegenüberstehen, angesprochen. Also Al-Burhan, der Oberbefehlshaber der sudanesischen Armee. Dann Mohammed Hamdan Daglo, der ist der Anführer der paramilitärischen Gruppe RSF. Ist das da egal, welcher Machthaber gerade regiert aus Sicht von Russland? Oder möchte Russland da einen der Generäle am liebsten halten?
Russland interessiert sich vor allem dafür, seinen eigenen Einfluss in dem Land zu halten. Und welche Person dabei der direkte Kontaktpartner ist, ist nicht besonders relevant. Man hat natürlich schon beobachtet, dass die Beziehung zwischen Mohammed Daglo, dem Leiter der Support Forces, und Russland enger wurde. Man hat zum Beispiel mitbekommen, dass er noch kurz vor der Invasion der Ukraine in Russland vor Ort war. Und es gibt sehr viele, also ich glaube, man hat ungefähr 16 russische Goldschmuggelflüge aus dem Sudan nach Russland nachgewiesen. Da sieht man Verbindungen, das heißt aber nicht, dass die so bleiben müssen. Entscheidend ist, dass Russland vor Ort weiterhin Einfluss behält.
Desinformationskampagnen im kriegsgebeutelten Sudan, die sind sehr oft russischen Ursprungs. Es geht um Gold, es geht um politischen Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent. Mit der Journalistin Selma Badawi habe ich gesprochen. Ach so, jetzt kommt ein Beitrag. Kurze Verwirrung, wir haben doch einen Beitrag. Mal kurzes Gedankenspiel. Wenn journalistische Texte in Zukunft von künstlicher Intelligenz verfasst werden, gestützt von Quellen, die sich die KI im Netz zusammensucht, und wenn diese frankensteinartig zusammengeschusterten Texte dann wieder ins Netz wandern und zur Grundlage von neuen Texten werden, die gar nicht nur von KI, sondern auch von Menschen verfasst werden, was wird dann aus dem Begriff, der für den Journalismus eine so zentrale Bedeutung hat? Der Begriff Wahrheit. Ich rede nicht über die Zukunft, ich rede über die KI-Gegenwart, um die es wiederum auch im neuen Buch der amerikanischen Datenjournalistin Meredith Brosser geht. Katharina Wilhelm übernimmt.
Texte verfasst von KI gibt es im Journalismus bereits. Nachrichtenagenturen experimentieren dabei, zum Beispiel für die Quartalsberichterstattung. Die Vorteile von KI für Verlage und Medienhäuser liegen auf der Hand: weniger Personalkosten, mehr Effizienz. Das US-Tech-Magazin CNET hat im vergangenen Jahr ebenfalls Texte mit Hilfe von KI schreiben lassen. Allerdings schlichen sich sehr bald viele Fehler ein und die KI kopierte Texte auch aus Quellen heraus und verletzte damit das Urheberrecht. CNET stellte die KI-generierten Texte erstmal wieder ein.
There's absolutely no guarantee that that text will be true.
Es gäbe absolut keine Garantie, dass Texte von KI auch wahr sind. Das sagt Meredith Broussard. Sie ist Datenjournalistin an der New York University und beschäftigt sich mit den Schattenseiten von künstlicher Intelligenz. Das Problem sei, dass künstliche Intelligenz Texte verarbeitet, aber nicht bewerten könne, was vertrauenswürdige Quellen sind und was nicht. Broussards neues Buch More Than a Glitch beschäftigt sich auch mit dem Problem von Bias in KI, also Vorurteilen. Was ich in dem Buch aufgreife, ist eine Idee, die ich Tech-Chauvinismus nenne, also eine Art Computer-Voreingenommenheit. Diese besagt, dass technologische Lösungen anderen überlegen sind, dass Computer objektiv neutral und unvoreingenommen sind, und das ist eben nicht wahr. Was in technologischen Systemen passiert, ist, dass der Code die bewussten und auch unbewussten Vorteile der Schöpfer übernimmt. Und das seien immer noch, vor allem in der Tech-Industrie, weiße Männer, meint Broussard. Rassismus, Sexismus, die KI wird also mit dem Wissen über die Welt gefüttert und damit auch mit Problemen, die in unserer Welt bestehen. Und diese Voreingenommenheit kann wiederum in die computergenerierten Texte einfließen. Nicht nur Texte können im Journalismus aber mit KI erstellt werden, auch Nachrichtensprecher. Schon 2018 präsentierte eine chinesische Nachrichtenagentur Avatare von Nachrichtensprechern. Die immer realistischeren KI-Avatare, Videos oder auch Bilder, die per KI erstellt werden, bergen auch das Potenzial, missbraucht zu werden. Für Fake News und Propaganda zum Beispiel. Für die Presse stehe einiges auf dem Spiel, meint Journalistin Meredith Broussard.
News organizations really do have to think about how much their readers trust them.
Nachrichtenorganisationen müssen darüber nachdenken, wie sehr ihnen ihre Leser vertrauen. Vertrauen ist dabei ein Geschäftsmodell. Denn wenn wir Organisationen haben, die nur KI-generierte Unwahrheiten und Unsinn verbreiten, wird das unser kollektives Informationsökosystem verstopfen und unbrauchbar machen.
Katharina Wilhelm berichtete. So, jetzt haben wir noch ganz schnell Zeit für dieses Pleiten-, Pech- und Pannendokument von gestern.
So, they just keep crashing, huh? All right, sorry about that. We've got so many people here that I think we are.
See, I think we're back online here.
Are you there? Can you hear us? I think you're
breaking. I'm here. I am running for President of the United States to lead our great American comeback.
Ah, da ist er ja doch noch losgeworden, seine Bekanntgabe. Also Ron DeSantis möchte US-Präsident werden. Wir werden natürlich dem Ganzen auf der Spur bleiben. Medias Res, morgen wieder. Jetzt der Büchermarkt. Sebastian Wellenhoff, mein Name. Machen Sie es gut.